Corso. Kunst und Pop.
Die Ringe der Macht 2 im Corso-Podcast mit Adalbert Sinjawski. Ja, diese Woche geht sie weiter, die Herr-der-Ringe-Saga. An diesem Donnerstag erscheint bei Amazon Prime die zweite Staffel der Serie Die Ringe der Macht. Sie erzählt, wie auch schon die erste Staffel, die Vorgeschichte der berühmten Fantasy-Welt von Tolkien, die Anfang der Nullerjahre als verfilmte Trilogie ein Kinohit war. Und in Staffel 2 der Prequel-Serie nun gibt es noch mehr Kreaturen und Böses.
Der Krieg kommt nach Mittelerde.
In diesem Augenblick wird die große Sage unseres Zeitalters niedergeschrieben.
In der Fortsetzung von Die Ringe der Macht steht Bösewicht Sauron im Mittelpunkt, gespielt von Charlie Vickers, und die Verdunklung des zweiten Zeitalters von Mittelerde. Ich habe J.D. Payne, einen der beiden Showrunner, und Co-Regisseurin Charlotte Brandstrom zu ihrer Produktion befragt.
Tolkien's world is highly sophisticated.
J.D. Payne, Tolkien's Welt ist komplex und in nordischen Sagen verwurzelt. Ihre Serie basiert auf dem Appendix der Romantrilogie Der Herr der Ringe. Wie schwierig ist es, vor diesem Hintergrund eine Handlung zu entwickeln, die in das Bild und zu Tolkien's Welt passt?
Tolkien's world.
Well, first of all, it's a joy to work in. Tolkien has such a rich imagination.
Zunächst einmal ist es eine große Freude, damit zu arbeiten. J.R.R. Tolkien hat eine so reichhaltige Vorstellungskraft. Die in unsere Handlung zu überführen, ist wie der Versuch, einen Ozean in eine Badewanne zu füllen. Egal wie groß diese Badewanne ist, du wirst immer Dinge haben, die nicht hineinfließen können. Das ist eine wahre Herausforderung. Außerdem ist die Frage, wie man die Dinge miteinander verbindet. Denn im Appendix ist beispielsweise buchstäblich nur eine Liste von Daten verzeichnet. Oder es tauchen Figuren wie Celebrimbor auf und werden nur mit einer Handvoll Sätzen beschrieben. Außerdem haben die Fans bestimmte Erwartungen an die Figuren. Die Herausforderung ist also, allem gerecht zu werden und nicht zu sehr abzuweichen. Deswegen ging es bei der Entwicklung des Drehbuchs immer hin und her mit Tolkiens Nachlassverwaltern. Wir haben denen einen Entwurf zu jeder Staffel geschickt und sie haben uns Kommentare dazu geschrieben. Dass die Nachfahren Tolkiens unsere Ideen kommentiert haben, ist wunderbar. Und dann haben wir natürlich einige Hardcore-Fans, die an unserer Produktion mitarbeiten und Hinweise geben und uns die gelbe oder rote Karte zeigen, wenn wir zu sehr abweichen. Dieser Entwicklungsprozess macht Spaß.
I get these amazing scripts and I have to adapt into a visual world.
Ich bekomme dann diese wunderbaren Skripte überreicht und muss sie in eine visuelle Welt übersetzen. Aber meine Arbeit ist vergleichsweise einfacher als deine.
Ich könnte mir vorstellen, Charlotte Brandstrom, dass man als Regisseurin einer anderen Herausforderung gerecht werden musste. Peter Jacksons Trilogie Der Herr der Ringe ist eine enorme Erfolgsgeschichte, mit 17 Oscars ausgezeichnet. Soweit ich weiß, war er nicht an der Serie beteiligt. Aber dennoch, wie sind Sie bei der Produktion Ihrer Serie mit diesem großen Vorbild umgegangen?
Ich liebe Jacksons Filme. Ich habe sie mehrfach gesehen. Besonders die Rückkehr des Königs ist einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Also, ich kenne seine Arbeit sehr gut. Aber auf der anderen Seite liegt unsere Geschichte zeitlich tausende Jahre davor. Was wir kreieren, muss am Ende zwar zu Jacksons Filmen hinführen, aber wir können etwas anderes machen. Wir müssen andere Figuren entwickeln. Angefangen mit der Elbin Galadriel, die anfangs eine Kriegerin ist. Sie hätte keine Entwicklungsmöglichkeiten gehabt, wenn sie schon diejenige wäre, die Cate Blanchett in den Jackson-Filmen verkörpert hat. Also, man muss etwas Eigenes schaffen. Man weiß, wo man hin muss, aber man weiß nicht, wie man dorthin kommt. Und in Staffel 2 ist es spannend, mit Saurons Geschichte zu beginnen, wie er sich entwickelt, um die Welt zu beherrschen.
Wo wir gerade bei Sauron sind, der ewige Kampf zwischen den bösen Mächten und jenen, die die Welt retten wollen, ist für uns Zuschauer immer faszinierend. Aber warum eigentlich? Ist es ein Akt der Bestätigung unseres Wertesystems? Oder ist es Eskapismus in der realen Welt, in der wir leben?
Es kann beides sein, aber Fantasy-Geschichten können uns sogar noch tiefer in die Realität eintauchen lassen, denn sie führen uns in die spirituelle und emotionale Wirklichkeit, in der wir alle leben, in die menschlichen Erfahrungen. Deswegen wird Tolkien so universell geliebt, weil er unsere Seele berührt. Wir stehen alle vor Prüfungen in unserem Leben und wir erleben Umbrüche in der uns umgebenden Welt. Manchmal können wir uns das alles nicht so recht erklären, aber bei Tolkien sehen wir einfache, kleine Menschen, die auf das große Böse treffen und es am Ende besiegen, weil sie zu ihren Freunden halten. Das zeigt den Wert der Freundschaft.
Small characters facing great evil and overcoming it by being true to their friends. You know, this sort of classic Tolkienian value of fellowship.
Und das können wir auf unser eigenes Leben beziehen und sagen, okay, vielleicht ist die Welt doch nicht so schrecklich, wie ich dachte. Vielleicht sollte ich ehrlich zu den Menschen sein, die in meinem Leben sind, und das Bestmögliche in dieser verrückten Welt tun. Und alles wird gut.
And maybe things will work out okay.
Tolkien kann uns helfen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Alles, worüber er geschrieben hat, ist jederzeit relevant. Das ist heute so, das war vor 100 Jahren so. Und es wird auch in Zukunft so sein. Mittels der Fantasy können wir die Dinge ausdrücken und die Dinge verändern. Das geht besser, als wenn wir nur die reine Wirklichkeit beschreiben. Fantasy hilft uns, weiterzugehen.
We can do things, say things. With fantasy, we can take it further. And it's better than scripting reality, actually. You can go further with it.
Aber in einer Welt voller Kriege wie heutzutage, da kann die Fantasy verheerend sein.
Ja.
Sicherlich.
Es geht um die ultimative Macht und um Korruption. Die Ringe sind eine sehr mächtige Waffe. Das ist eine Allegorie für alles.
J.R.R. Tolkien wollte nicht, dass seine Welt als Allegorie für die reale Welt gesehen wird, auch wenn die Menschen das gern so interpretiert haben.
Er wollte, dass seine Geschichten nützlich sind.
Sie sind relevant und zeitlos. Aber er hat mit seinen Geschichten ausführlich den Ersten Weltkrieg beschrieben, ohne ihn explizit zu nennen.
Eine Allegorie lässt uns fragen, wofür etwas steht. Man könnte also annehmen, die Balrogs, die Dämonen des Schreckens, stehen für den Einsatz von chemischen Waffen im Ersten Weltkrieg. Tolkien würde sagen, das ist Quatsch.
Aber wir dürfen das so lesen, wenn wir es wollen. Ich finde seine Geschichten zeitlos. Ich finde seine Figuren fundiert und realistisch. Und wir können sie auf alles beziehen, was vor 50 Jahren geschehen ist und was heute geschieht.
Und man kann diese Figuren auf verschiedene Ebenen beziehen. Der Balrog könnte auch das Dunkle in dir selbst sein. Oder der Dämon, der es auf dein Herz abgesehen hat, den du herausfordern musst, den du bekämpfen und besiegen musst. Die Figuren kann man also psychologisch interpretieren. Aber man könnte sie auch nach außen verlagern. Der Balrog ist auch das Böse da draußen, dem du dich stellen musst. Also, es gibt unzählige mögliche Lesarten bei Tolkien.
Kommen wir auf Serien generell zu sprechen. Nach Jahren des Booms und unzähligen Produktionen gab es im Jahr 2023 einen Rückgang von 30-40%. Wie kommt es? Was denken Sie?
Das Medium Fernsehen hat sich gewandelt. Vor einigen Jahrzehnten gab es Serien bei den klassischen Fernsehstationen. Dann gab es eine Welle bei den aufkommenden Kabelsendern. Und seit einigen Jahren ist das Online-Streaming populär. In den vergangenen 30 Jahren haben wir diese drei Paradigmen erlebt. Und beim Wandel vom einen zum anderen Paradigma gab es jeweils eine Zeit des Booms oder eine Bubble, eine Art wilder Westen, wo sich alle Anbieter einen Content-Krieg geliefert haben, wo jeder die talentiertesten Köpfe engagieren wollte, damit sie für sie Programm liefern.
All these different streaming companies that are all startups and they're all sort of in a war for content where they're all trying to get the most talented names to make shows for them.
Und diese Anbieter produzierten einen Haufen Shows. Aber dann ein nachhaltiges Geschäft daraus zu machen, ist nicht leicht. Und dann wirken die Kräfte des Marktes. Es gibt einen Druck auf die Medienanbieter, profitabel zu sein bei der Zahl der Kunden, die sie haben. Das sind die Gründe, warum es nun zu dieser Korrektur bei der Serienproduktion und einer größeren Nachhaltigkeit kommt.
Und was ist die Folge davon für Sie als Filmemacher?
Patrick McKay und ich als Produzenten versuchen, immer so gewissenhaft wie möglich mit unseren Ressourcen umzugehen, damit das ganze Geld so gut wie möglich auf den Bildschirm kommt. Wir haben Glück, dass Amazon Der Herr der Ringe liebt und wir mit unserer Serie Tolkiens grenzenlose Vorstellungskraft auf eine spektakuläre Weise umsetzen können. Wir wollen die Mittel von Amazon bestmöglich einsetzen.
Amazon hat schon $1 Milliarde investiert. Und es soll noch 3 weitere Staffeln geben. Werden Sie weiterhin an Bord sein?
Maybe.
Vielleicht.
Wenn ich dazu etwas sagen kann, wir lieben Charlottes Arbeit total. Und das ist der Grund dafür, warum sie 2 Episoden der ersten Staffel gedreht hat und 4 Episoden der zweiten Staffel. Wir wollen so viel Charlotte wie möglich.
Ich bin sehr dankbar dafür. Es ist eine faszinierende Welt, in der man arbeiten kann. Jeder Tag ist wie ein Geschenk. Ich hoffe, dass die zweite Staffel den Menschen gefallen wird.
Co-Showrunner J.D. Payne und Co-Regisseurin Charlotte Brandstrom waren das im Korsegespräch über Staffel 2 von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und das war Corso für heute. Jederzeit als Podcast überall da, wo es Podcasts zu abonnieren gibt. Und live im Radio, Montag bis Samstag, immer um 15:05 Uhr. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.